Rolle rückwärts. Der Podcast zu Gender Gaps und Rollenbildern.
Produziert von der Arbeitnehmerkammer Bremen und der ZGF Bremerhaven.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rolle rückwärts. Das Thema unserer heutigen Sendung lautet: Was können Unternehmen tun? Bei uns heute zu Gast ist Frau Bianca Strötzel vom Tiefkühlunternehmen Froster in Bremerhaven. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann.
Mein Name ist Tomke Clausen. Ich leite die Geschäftsstelle der Arbeitnehmerkammer Bremen in Bremerhaven. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, welche Strategien zu mehr Geschlechtergerechtigkeit es in Unternehmen gibt, was Familienfreundlichkeit aus Sicht des Arbeitgebers bedeutet und wie Unternehmen in Zeiten von Corona reagieren, um eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Frau Strötzel, ich denke, da können Sie uns bestimmt einiges zu sagen.
Ja, ich bin auch schon sehr auf den Austausch mit Ihnen gespannt.
Damit Sie, liebe Zuhörenden, unseren heutigen Podcast in die zeitlichen Zusammenhänge etwas besser einordnen können. Die heutige Sendung nehmen wir Ende Februar 2021 auf, also nach rund einem Jahr Auswirkungen der Corona-Pandemie. Aktuell befinden wir uns seit November 2020 im erneuten Lockdown. Die Schulen und Kitas werden, nachdem sie seit Weihnachten fast überall vollständig im Distanzunterricht waren, gerade wieder vorsichtig geöffnet. Die Politik hat die Unternehmen aufgefordert, ihren Beschäftigten überall dort, wo es möglich ist, Homeoffice zu ermöglichen. Erste vorsichtige Öffnungen sollen nun am 1.3. folgen. Liebe Frau Strötzel, diese Informationen vorangestellt zeigen bereits, dass auch Ihr Unternehmen seit rund einem Jahr unter Pandemiebedingungen arbeiten muss. Nicht alle unsere Zuhörenden kennen vielleicht Froster. Mögen Sie Ihr Unternehmen vielleicht kurz vorstellen und auch Ihre Funktion im Unternehmen?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Bianca Strötzel. Ich bin seit September bei Froster als Trainee für Company Communication. Und ich glaube, im Norden ja kennt fast jeder Froster. Wir stellen Tiefkühlprodukte her und unser Hauptsitz ist in Bremerhaven. Und wir stellen nicht nur Tiefkühlprodukte her, sondern wir sind auch davon überzeugt, dass wir das ganz ohne Zusatzstoffe machen können, also komplett natürlich.
Das sind ja schon mal ganz tolle Sachen und ich hoffe, dass Sie uns im Laufe der Sendung auch erzählen, dass Sie nicht nur im Umweltschutz so engagiert sind, sondern vielleicht auch für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch eine sinnvolle Lösung gefunden haben, wie wir durch die oder wie Sie sinnvoll durch die Pandemie kommen und eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie klappen kann. In den vergangenen Folgen haben wir schon gehört, dass die Pandemie häufig die Frauen trifft, die mehr Zeit für Sorgearbeit aufwenden und dadurch dieser sogenannte Gender Care Gap kommt. Es sind auch häufig die Frauen, die weniger verdienen, Gender Pay Gap, und spätestens, wenn es an die Familienplanung geht, dann auch noch ihre Arbeitszeit reduzieren. Die Ursachen sind vielfältig. Wenn wir jetzt einmal losgelöst von der Pandemie schauen, hat Froster ein Frauenförderungsprogramm und wie sorgt Froster vielleicht für mehr Geschlechtergerechtigkeit?
Ja, genau. Sie haben es gerade eben schon gesagt, in Nachhaltigkeit sind wir ganz groß, was die Umwelt angeht. Aber ich glaube, Nachhaltigkeit ist nicht nur ökologisch oder ökonomisch, sondern auch sozial. Und da fällt auf jeden Fall auch die Geschlechtergerechtigkeit und die Frauenförderung drunter. Und das ist für uns immer Ansporn und Anspruch zugleich. Und Chancengleichheit ist uns ein Herzensanliegen, weil es uns einfach innovativer und auch wettbewerbsfähiger macht.
Konkret ist es so, dass sich unser Vorstand in seinem Lagebericht dazu verpflichtet hat, als langfristiges Ziel ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis, also 50-50, bei Froster anzustreben. Das bedeutet auch inklusive Vorstand und Aufsichtsrat. Hier dann durch Neubesetzungen, entweder mittels Wahlen oder auch Neubestellungen.
Momentan ist es so, dass wir im Durchschnitt ungefähr 37,3% an Mitarbeiterinnen haben. Aber wenn wir uns die verschiedenen Führungsebenen anschauen, ist es so, dass die Frauen eher momentan noch im mittleren Management stärker vertreten sind. Und natürlich ist es auch uns ein Herzensanliegen, dass das nicht so bleibt, sondern dass wir da natürlich auch mehr Frauen in den oberen Hierarchien haben. Und da das ganz klare Statement und auch das Commitment unseres Vorstands, der sagt, dass wir da 50% erreichen wollen.
Also ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis von 50% auf Führungsebene und nicht 50% insgesamt Anteil an der Beschäftigung.
Haben Sie denn da auch, also Sie sagten jetzt in absehbarer Zeit oder ist das auch konkreter? Gibt es Zahlen, Verpflichtungen, in 3 Jahren wollen wir das umgesetzt haben oder wie sieht das aus?
Ja, bei unserem Vorstand und auch beim Aufsichtsrat ist es ja so, dass der immer für eine längere Zeit gewählt ist und dementsprechend bei einer Neubesetzung oder bei einer Neuwahl, wenn das der Fall ist, dann wird man, hat man das angestrebte Ziel, dass man dort 50% erreicht. Wir haben also keine verpflichtende Quote bei Frosta, weil wir glauben, dass Frauenförderung auch noch viel mehr ausmacht. Also zum Beispiel bin ich ja eine Trainee, ich bin in einem Management-Trainee-Programm und zufälligerweise, das war jetzt keine Quote, sind wir 4 Frauen, die natürlich einfach dann fachlich überzeugt haben, dann ist es so, dass wir seit 4 Jahren beim Plan Weltmädchentag mitmachen, wo unsere Mädels, also unsere Auszubildenden, einen Tag in die Berufe von männlichen Führungskräften schlüpfen und da einmal das Steuer übernehmen. Und was wir gestern, das darf ich ganz stolz verkünden, unterschrieben haben, unser Vorstandsvorsitzender Felix Ahlers, wir haben uns dazu entschlossen, die UN Women Empowerment Principles zu unterschreiben. Das haben wir gestern getan. Und das ist auch ein starkes Statement, in dem wir uns als Frosta nochmal dazu verpflichten, wirklich auch in die Umsetzung zu gehen, Rahmenbedingungen zu schaffen, und weiter auf dieser Reise voranzuschreiten und vor allem auch Vorbild zu sein.
Mögen Sie das für unsere Zuhörenden vielleicht mal kurz erklären? Was ist das genau, was Sie da unterschrieben haben?
Es gibt von der UN ein Women Empowerment Principle. Das sind Handlungsempfehlungen oder Bekenntnisse auch, in dem Unternehmen sich dazu verpflichten, sich dem anzunehmen, Frauen zu fördern, Frauen und Männer gleich zu bezahlen. Es sind verschiedene Dimensionen, die da aufgemacht werden. Und die orientieren sich stark an den internationalen Arbeits- und Menschenrechtsstandards. Und es geht einfach im Kern darum, dass man als Unternehmen Strukturen fördert und auch anpasst, um Frauen zu stärken und um eben Geschlechtergerechtigkeit auch im Job zu leben.
Das hört sich super an. Und so ein Trainee-Programm finde ich auch großartig. Gibt es da noch mehr? So Mentoren habe ich schon in einigen Betrieben gehört.
Ja, genau. Also als Trainee habe ich auch eine Mentorin, die mir zugeordnet ist. Und da ist natürlich auch das Thema Woman Empowerment wichtig, dass man sich austauscht. Wie hat sie es eigentlich an dem Platz geschafft, wo sie gerade ist? Wie schafft sie das auch mit den verschiedenen Rollen, die sie lebt als Mutter, aber auch als leitende Managerin, das zu vereinen? Das sind so verschiedene Themen, die natürlich bei der Frauenförderung immer im Raum stehen, wo man sich austauschen kann und wo man auch gefördert wird.
Kann man jetzt schon mal sehen, ich meine, Sie sind noch nicht so ganz lange in dem Unternehmen, wie das vor 10 Jahren aussah mit den Frauen in Führung und wie es vielleicht heute aussieht?
Mhm. Doch, ich habe mich im Zuge der Vorbereitung für unser Gespräch mal ein bisschen schlau gemacht und habe mir die nackten Zahlen nochmal angeguckt und um ganz ehrlich zu sein, es ist ein Auf und Ab. Es ist ein Prozess. Wir hatten in den letzten Jahren teilweise mal mehr Frauen in Führungspositionen, dann mal wieder weniger. Das kommt bestimmt aus verschiedenen Gründen zusammen. Wahrheit ist, glaube ich, auch, ich mache gerade Station beim HR, dass es leider immer noch so ist, dass sich weniger Frauen auf Top-Positionen bewerben als Männer. Was einfach super schade ist, weil ich glaube, dass oft Frauen immer noch denken, okay, es ist eine Top-Position, das traue ich mir nicht zu, vielleicht auch, weil ich Kinder habe, vielleicht auch, weil die Strukturen in unserer Gesellschaft einfach noch nicht so sind. Und deswegen auch nochmal der Appell an alle Frauen, traut euch, bewerbt euch, die Stellen sind genauso für euch wie für jeden anderen auch. Und was aber wirklich auch eine gute Nachricht ist, wir haben die höchste Frauenquote durchschnittlich bei den 26- und 30-jährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und bei den 31- und 35-jährigen. Also man kann sagen, je jünger, desto höher die Frauenquote automatisch. Insofern, die Zukunft ist auf jeden Fall weiblich.
Das lässt hoffen. Wie sieht es mit Führung in Teilzeit aus? Ich habe mal geguckt nach nackten Zahlen. Nur knapp 14% aller Führungskräfte im Land Bremen
arbeiten in Teilzeit und es gibt auch geteilte Führung. Also das heißt, nicht nur eine Führungskraft arbeitet meinetwegen mit 30 Stunden in Teilzeit und macht diesen Job alleine, sondern es gibt auch geteilte Führung. Das heißt, zwei Teilzeitkräfte teilen sich einen Führungsposten. Gibt es sowas auch bei Froster oder ist das angedacht?
Also meinen Sie jetzt konkret Jobsharing auch als Paar oder auch zwei verschiedene Teilzeitkräfte?
Auch zwei verschiedene Teilzeitkräfte oder eben auch als Paar wäre natürlich auch denkbar.
Ja, also prinzipiell ist bei uns Teilzeit möglich und zwar auf jeder Ebene. Wir unterscheiden dann nicht zwischen Führungskräften oder keinen Führungskräften oder mittlerem Management. Das ist bei uns möglich. Ob wir jetzt schon geschertes Teilzeit haben, kann ich Ihnen momentan gerade nicht sagen. Ich glaube, soweit ich weiß, haben wir das noch nicht. Aber Teilzeit ist auf jeden Fall etwas, was auch Managerinnen bei uns machen und was wir auch begrüßen. Und was wir auch anbieten, um Arbeitszeit zu reduzieren oder um wieder, ja, oder um eine Pause zu machen, ist für ein Sabbatical, was auch unser Vorstandsvorsitzender Felix gemacht hat. Ich glaube, das ist auch ein starkes Zeichen, wenn der Vorstandsvorsitzende sagt, hey, ich mache mal ein Timeout, ich nehme ein Sabbatical, um Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Und ich glaube, das ist ja ein gutes Vorbild, was einen auch selbst immer motiviert, ja, solche Modelle auch zu nutzen.
Das stimmt tatsächlich. Also viele Unternehmen haben schon ganz tolle Modelle, aber man traut sich häufig nicht, weil man Angst hat, dass man dann im Rahmen des beruflichen Aufstieges irgendwo hinten runterfällt, wenn man sich doch tatsächlich traut, das zu machen. Elternzeit zum Beispiel, haben Sie da einen Überblick, wie viele Männer sich auch trauen, Elternzeit zu nehmen?
Die genauen Zahlen kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich weiß, dass das immer mehr wird. Also es ist nicht mehr so, dass man da erstaunt ist, oh, ein Mann möchte Elternzeit nehmen, sondern es ist wirklich etwas, was immer mehr zur Normalität wird, was es ja auch sein sollte, wo man schon so ein bisschen sieht, okay, das gleicht sich so ein bisschen an, dass nicht nur die Frauen sagen, ich gehe in Elternzeit, sondern auch der Mann sagt, ich gehe in Elternzeit. Und es ist auch etwas, was wir wirklich unterstützen und auch begrüßen.
Okay, das ist also die Situation, die wir jetzt einmal losgelöst von Corona anschauen können. Wenn wir jetzt sehen, wir haben im Herbst 2020 eine Umfrage gestartet und wollten von Familien wissen, wie sich bei Ihnen die Schließung von Schulen und Kitas im Frühjahr 2020 ausgewirkt hat und haben da ganz viele Antworten bekommen. Und ein Zitat aus unserer Umfrage ist: Betreuungskonstrukte sind kurzfristig weggebrochen und waren bis heute nicht wieder zu 100% aufbaubar. Es fehlen alle vorher vorhandenen Möglichkeiten, am Arbeitsplatz flexibel zu agieren. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat sich massiv verschlechtert. Ich musste meine Arbeitszeit zur Kinderbetreuung verringern, was aber nur temporär und ohne Entlastungsmöglichkeiten auf der Arbeit geht, wenn ich nicht den Dienstposten wechseln möchte. So habe ich keine Aufstiegs- und Entwicklungschancen mehr und Arbeit und Familie ist von gut organisiert und machbar zum völligen Spagat geworden. Also das sind viele Eltern, die uns das so nachdrücklich auch mitgeteilt haben und ausgerechnet oder insbesondere auch Mütter, die das beklagt haben. Haben Sie das auch bei sich in der Firma gehabt und wie haben Sie reagiert?
Ja, also was Sie beschreiben, das ist, glaube ich, eher etwas, was so jeder in diesem verrückten Jahr bisher auch miterlebt hat, entweder mittelbar oder unmittelbar. Und auch wir bei Froster natürlich. Am Standort Bremen haben wir so um die 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, haben das miterlebt und haben gesagt, da müssen wir was machen. Und konkret haben wir dann das Frositter-Modell angeboten. Und zwar war das so, dass wir gesagt haben, für Kolleginnen und Kollegen, die Kinder haben, ist es so, dass man sich vielleicht zusammenschließen möchte und sagt, okay, ein Kollege, eine Kollegin wird freigestellt in der Zeit und kann auf die Kinder aufpassen, auch auf die Kinder von den Kolleginnen und den Kollegen. Das war ein Modell, was wir angeboten haben. Das wurde, um ganz ehrlich zu sein, nicht sehr stark angenommen. Also ich glaube, es waren unter 10 Kolleginnen und Kollegen, die das gemacht haben. Aber das haben wir auf jeden Fall angeboten.
Ich frage mal dazwischen, wie haben Sie das unter Pandemiebedingungen versucht zu realisieren? Konnten Sie die Kinder mit zur Arbeit bringen? Hatten Sie da Räume oder?
Nee, Also, ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht im Unternehmen, deswegen habe ich mich da nochmal informiert. Und so wie ich das verstanden habe, ist es so gewesen, dass eine Kollegin oder ein Kollege quasi freigestellt worden ist und sich dann um die Kinder gekümmert hat.
Okay.
Ich nehme mal an, daheim und nicht im Unternehmen. Weil wir auch im Unternehmen größtenteils im Homeoffice waren. Momentan sind wir zu 100% im Homeoffice, abgesehen von den Produktionskolleginnen und Kollegen. Deswegen war das nicht im Unternehmen. Aber eine zweite Sache, die wir auch angeboten haben, war aufgrund der Kindergartenschließung, Sie haben es schon angesprochen, dass Kolleginnen und auch Kollegen freigestellt worden sind, um eben auf ihre Kinder aufzupassen. Um da einfach natürlich da zu sein, haben, genau, wurde gesagt, okay, dann stellen wir die Kollegen und Kolleginnen frei.
Haben Sie da unterschieden zwischen Bürojob und Produktion? Weil, also ich denke mal, die Produktion musste weiterlaufen oder ist auch weitergelaufen.
Ja, also es ist so, einfach aufgrund der Arbeit muss man da natürlich unterscheiden, wie man damit umgeht. Natürlich wollen wir alle gleich schützen, aber die Verwaltungskolleginnen und Kollegen müssen einfach nicht vor Ort sein, um ihre Arbeit zu tätigen. Sprich, da haben wir ein ganz schnelles Rollout von unseren Surfaces gemacht, die natürlich wichtig waren, um überhaupt remote arbeiten zu können. Und in der Produktion, ja, musste ja weiter produziert werden. Da haben wir schon ganz früh begonnen, täglich Fieber zu messen, Masken, medizinische Masken zu verteilen, Radartestungen zu machen. Und jetzt im zweiten Lockdown haben wir auch täglich die Kolleginnen und Kollegen getestet. Auch da größten Respekt vor den Produktionskolleginnen und Kollegen, die sich wirklich jeden Tag haben testen lassen. Ja, also
Testen lassen.
da haben wir einiges gemacht.
Testen lassen ist ja das eine oder auch die Tests, das ist wunderbar. Aber es nützt mir letztlich nichts, wenn meine Kinder dann alleine zu Hause sitzen, weil ich sie nicht betreut bekomme. Homeoffice ist auch eine gute Lösung, aber wir haben auch schon häufig festgestellt, Homeoffice alleine betreut meine Kinder auch noch nicht. Also da ist eine Freistellung
Ja.
deutlich angenehmer oder zumindest eine Stundenreduzierung. Aber die Produktionskollegen, das würde mich auch noch mal interessieren. Das sind ja die Arbeitslöhne sind in diesen Bereichen, unterstelle ich jetzt einfach mal, ohnehin schon geringer, als wenn ich etwas leitendere Positionen einnehme. Das heißt, ich habe auch persönlich vielleicht nicht die Möglichkeit, mir Kinderbetreuung einzukaufen. Konnten auch Frauen, Männer, Väter, Mütter in der Produktion dann zu Hause bleiben? Wurden die auch freigestellt?
Genau, also das Frow-Sitter-Modell, das war auch für die Produktionskolleginnen und Kollegen und auch bei den Kindergartenschließungen, genau, das war für beiderlei, sage ich mal, Berufsgruppen, wenn man das so sagen möchte, wurde das angeboten. Da haben wir auch nicht unterschieden. Genau. Aber wie gesagt, die Annahme von diesem Frow-Sitter-Modell war nicht so stark, wie wir jetzt gedacht hätten. Und was ich auch noch ganz gerne betonen möchte, ist, dass wir gesagt haben, ja, man kann dann oder man muss remote arbeiten, einfach zum Schutze der Gesundheit. Aber auch da haben wir Gleitzeit. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, man muss von 8 bis 17 Uhr jetzt arbeiten, sondern wenn man sagt, okay, ich weiß es nicht, meine Kinder können irgendwie in die Notfallbetreuung, in den Kindergarten, in der Zeit möchte ich jetzt gerne arbeiten, dann ist das kein Problem gewesen in Absprache mit dem Vorgesetzten. Oder wenn man sagt, ich kann irgendwie um 5 Uhr morgens am besten arbeiten oder um 20 Uhr abends, dann genau, war da auf jeden Fall ganz viel Freiheit und Entgegenkommen.
Zumindest Freiheit, denke ich mal, für all diejenigen, die im Homeoffice arbeiten können.
Genau.
Wenn man denn überhaupt es schafft, im Homeoffice mit Kinderbetreuung parallel zu arbeiten. Aber auch da habe ich ja nun gehört, sind Sie als Arbeitgeber denen entgegengekommen und haben dann notfalls auch freigestellt.
Genau.
In der Produktion bin ich ja nicht so frei mit meinen Arbeitszeiten, oder? Also
Das
wenn die
stimmt.
Bänder laufen, kann ich ja nicht sagen, ich komme jetzt heute mal die ersten 3 Stunden und nachher noch mal 5 Stunden.
Das stimmt.
Also von daher, das ist schon schwierig.
Aber ja, das stimmt. Das ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, es ist auch einfach eine sehr, sehr herausfordernde Situation, in der wir jetzt ein Jahr leben, so die für alle neu war. Und ich glaube, das Wichtige, was so zählt, ist, dass wir als Froster gesagt haben, wir sind offen und wir wollen für jeden individuell die beste Lösung finden und dass wir gesprächsbereit sind und zugegangen sind und gesagt haben, wir haben jetzt nicht ein Lösungsmodell so und das passt für jeden, sondern wie ist denn die Situation bei dir und wie können wir gucken, dass wir dich entlasten, nach den besten Möglichkeiten, die wir halt haben. Und ich glaube, das ist aber auch noch ein stetiger Prozess, wo man lernt, wo man besser wird und wo man auch immer so wieder so das Feedback braucht von den Kolleginnen und den Kollegen, wie sie es angenommen haben, was sie sich auch wünschen würden und dann auf der anderen Seite, was machbar ist.
Das heißt, Sie hatten auch tatsächlich konkret einen Ansprechpartner, individuell für jeden Einzelnen, und jeder Einzelne hatte die Möglichkeit, sich da an ihn zu wenden, um zu schauen, wie man bestmöglich eine Lösung findet.
Ob es jetzt konkret eine Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner war, kann ich Ihnen, um ehrlich zu sein, nicht sagen. Aber es ist so, dass wir ein Corona-Krisenteam haben, was auch in jetzt Hochzeit wirklich jeden Tag kommuniziert. Auch eine Ansprechpartnerin haben, die auch dann bei den Erkrankungen die Leute angerufen hat und unser HR-Director auch immer ansprechbar ist. Ob das jetzt genau als konkreter Ansprechpartner kommuniziert worden ist, kann ich Ihnen jetzt gerade nicht, um ehrlich zu sein, konkret beantworten.
Aber es war auf jeden Fall so, wenn ich als Mitarbeitender in Ihrem Unternehmen ein Problem gehabt hätte, hätte ich jemanden gefunden, der offene Ohren gehabt hätte und mit mir versucht hätte, eine Lösung zu finden.
Ja.
Corona hat so viel Negatives irgendwie bewirkt. Aber ich glaube, manche Sachen sind vielleicht auch gut und sollten vielleicht auch übernommen werden. Wenn Sie das jetzt mal so im Nachgang bewerten, Sie haben eben auch schon gesagt, das ist noch ein laufender Prozess. Wir verbessern uns stetig und müssen uns auch noch anpassen. Wir sind ja auch noch nicht durch die Pandemie. Im Hinblick auf Vereinbarkeit und von Beruf und Familie, hat sich da irgendwas positiv verändert? Gibt es da irgendwie einen Schub?
Ja, also ich glaube, vielleicht ist es schon fast noch zu früh, um das letztendlich zu beantworten, aber so von meiner persönlichen Perspektive würde ich sagen, ja, es hat sich ganz viel verändert. Allein, dass man sagt, okay, man kann jetzt remote arbeiten, was natürlich auch eine Riesenherausforderung ist, wenn man es 100% machen muss. Aber allein, dass man da flexibler ist, zu sagen, okay, ich kann jetzt remote arbeiten. Früher, vor Corona, musste man einen Antrag stellen, konnte das maximal einen Tag machen. Und schon jetzt sagen wir, dass das auf jeden Fall nicht die Zukunft ist, sondern dass wir da flexibler sein müssen. Aber auch gleichzeitig die Sensibilisierung dafür, dass im Homeoffice arbeiten oder remote zu arbeiten nicht ein Tag Urlaub ist, sondern eine ganz, ganz starke Doppelbelastung ist, die auch ja herausfordernd ist und wo man auch als Arbeitgeber nochmal sensibilisieren muss, vielleicht auch sagen muss, okay, wir bieten Trainings an. Wie kann ich denn eigentlich gut arbeiten? Wie kann ich es schaffen, mit Kindern, die gerade nicht in den Kindergarten gehen können, trotzdem meine Arbeit zu machen und auch den Kindern gerecht zu werden. Gleichzeitig aber auch solche Themen wie Mental Health, also psychische Gesundheit, was uns in der Corona-Krise, glaube ich, auch bewusst geworden ist, was sehr, sehr wichtig ist. Genauso wichtig wie unser Körper, auch wieder Sport zu machen und auch eine gesunde Ernährung. Also es sind so verschiedene Dinge, Mitarbeiter nochmal irgendwie ganzheitlicher zu sehen und ja, dass ein gesunder Mitarbeiter seelisch, körperlich, aber auch geistig super wichtig ist, um einfach auch dann ja im Unternehmen kreativ und innovativ zu sein.
Das sind also ganz viele Ansätze, die man, denke ich, auch weiterverfolgen wird. Das hört sich für mich aber eigentlich auch ganz positiv an. Also im Hinblick auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Zukunft, wenn dann irgendwann Schulen und Kitas alles wieder im halbwegs normalen grünen Bereich läuft, dass ich auch da als Eltern meine Arbeitszeit besser organisiert bekomme. Vielleicht lange Fahrtwege sind ja häufig auch ein Problem. Die fallen ja auch weg, wenn ich zumindest phasenweise oder tageweise aus dem Homeoffice heraus arbeiten kann. Das wollen Sie also auch nicht aufgeben, sondern, wenn ich das richtig verstanden habe, auch noch weiter ausbauen.
Genau, also ich glaube, es ist jetzt momentan noch zu früh zu sagen, okay, was nehmen wir von dieser Corona-Krise wirklich mit? Aber eine Sache, wo wir jetzt schon wissen, das wollen wir weiter behalten und da haben wir auch Vertrauen aufgebaut und das ist etwas, ja, was wir stärken wollen, ist auf jeden Fall der Aspekt des Homeofficings oder auch, wir nennen es dann lieber Remote Working. Also das bedeutet, dass ich von jedem Ort aus meiner Arbeit nachgehen kann. Natürlich nicht 100%, wie wir das momentan haben, gezwungenermaßen, aber auf jeden Fall eine Ausweitung dieser Möglichkeit. Früher, vor Corona, war es so, dass wir das anmelden mussten, maximal einen Tag. Ja, und da war das eher noch so eine Seltenheit. Und jetzt ist es wirklich so, dass man sagt, okay, Corona hat uns gezeigt, was da auch für Potenziale drin liegen. Und wir wollen auf jeden Fall ja, unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern ein flexibles Arbeiten ermöglichen, nicht nur von der Gleitzeit her, von den Arbeitszeiten, sondern auch von dem Ort. Und da werden jetzt neue Konzepte entwickelt.
Das ist schön, wenn da sowas übernommen werden kann, was dann zukünftig wirklich die Vereinbarkeit dann ja auch deutlich verbessern kann. Wenn ich jetzt mal ganz konkret Sie als Person ansprechen darf, was ist aus Ihrer ganz persönlichen Sicht wichtig, damit Männer und Frauen die gleichen Chancen bekommen?
Ja, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende und herausfordernde Frage, die ich mir schon oft gestellt habe und wo ich auch noch zu keiner abschließenden Antwort gekommen bin. Aber ich würde sagen, das grundlegende Problem, was ich auch erlebe so als Frau im 21. Jahrhundert, ist, dass dieser Wandel oft noch nicht in allen Köpfen angekommen ist. Also, dass oft noch Vorurteile herrschen oder auch gesagt wird, wir haben doch Gleichberechtigung. Aber de facto erlebe ich es als Bianca noch nicht so, dass wir eine komplette Geschlechtergerechtigkeit haben. Und ich glaube, dieser Wandel, der muss wirklich in der ganzen Gesellschaft vollzogen werden, in den Köpfen. Und das geschieht nur, indem Frauen, aber auch Männer das vorleben und indem wir Rahmenbedingungen etablieren und dass wir aus alten, antiquierten Rollenbildern heraus müssen. Also eine Frau kann genauso CEO sein wie ein Mann und ein Mann kann genauso Vater sein, wie eine Mutter sein kann. Und ich glaube, es ist wirklich dieser Wandel im Kopf und im Herzen, den wir brauchen und dann natürlich auch eine Unterstützung aus der ganzen Gesellschaft. Also das muss wellenartig vorangehen und ich glaube, es ist ein langer Weg, den wir für uns haben, aber ich bin positiv gestimmt, dass die Zukunft weiblicher wird und dass wir mutiger werden dürfen und uns auch trauen dürfen, diese Forderungen lauter und selbstbewusster auszusprechen. Und nicht nur auszusprechen, sondern auch zu leben.
Ja, das ist wichtig. Der Titel unseres Podcasts heißt ja Rolle rückwärts. Haben Sie denn jetzt so die Befürchtung, wir haben ja einige ganz positive Aspekte hier auch gehört, machen wir durch Corona so eine Rolle rückwärts oder sind wir auf einer Rolle vorwärts?
Ich glaube, es kommt drauf an. Ich glaube, wir sind noch gerade in der Bewegung. Und ich glaube, wie ich schon vorhin sagte, das kann man noch nicht abschließend beurteilen, aber ich bin fest davon überzeugt, wenn wir diese Themen ansprechen, wie wir es gerade tun, wenn wir also diese Probleme, die wir auch sehen, beispielsweise, dass Frauen doch wieder in alte Rollenbilder reinkommen, weil sie einfach dann doch mehr Care-Arbeit machen, noch mehr zu Hause sind, wenn wir das beim Namen nennen, gehen wir einen Schritt voran, dass es eben keine Rolle rückwärts wird, sondern eine Rolle vorwärts und wir dem entgegenwirken.
Das wäre super. Wenn Sie jetzt in einem einzigen Satz das so formulieren müssten, dass das eine Rolle vorwärts wird, was muss in Ihrer Meinung nach im Unternehmen passieren, damit Frauen und Männer die gleichen Karrierechancen haben?
Oh, das ist eine gute Frage. Ja, also ich glaube, es ist so ein komplexes Thema, dass ich dem nicht gerecht werden kann, es in einem Satz zu sagen, aber ich versuche es trotzdem nochmal. Ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem, das in den Köpfen von uns fest verankert ist und ich glaube, dass diese Geschlechtergerechtigkeit auch im Unternehmen Realität wird. Dafür bedarf es einfach den Wandel in unseren Köpfen. Es braucht die richtigen Rahmenbedingungen und es braucht vor allem mutige Frauen, die vorangehen und dieses Problem beim Namen nennen und dafür eintreten für Veränderung.
Das war jetzt ein etwas längerer Bandwurmsatz mit ein paar Semikolons, aber mit dem Inhalt stimme ich total überein und das unterschreibe ich so. Vielen Dank, Frau Stötzel, für das sehr, sehr nette Gespräch und den Einblick, welche Möglichkeiten, aber auch vielleicht welche Grenzen den Unternehmen gesetzt sind.
Vielen Dank.
In der nächsten Folge widmen wir uns der Fragestellung mit Gesetzen, gesellschaftlichen Wandel anstoßen. Was geht und was geht nicht? Meine Kollegin Dr. Salot unterhält sich mit Frau Doris Achelwilm von der Partei Die Linken und Mitglied im Bundestag. Ich hoffe, Sie hören dann wieder rein und Ihnen noch einen schönen Tag.